Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg. Gestern erst gab es im Libanon mindestens 12 Tote und Tausende von Verletzten, als in Teilen des Landes hunderte sogenannte Pager explodierten. Heute sind erneut elektronische Geräte an mehreren Orten gleichzeitig explodiert. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin. Unsere weiteren Themen. Die AfD hat keinen Anspruch, bestimmte Leitungsposten in Bundestagsausschüssen zu besetzen. So hat heute das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Junge Menschen in Deutschland wollen mehr gehört und auch mehr beteiligt werden. Das geht aus dem aktuellen Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hervor. Wir schauen außerdem auf die Hochwasserlage, vor allem in Polen und Tschechien. Und wir berichten, dass internationale Ermittler eine Kommunikationsplattform Krimineller ausgeschaltet hat. In unserer Reihe Hintergrund im Anschluss geht es dann um die Afrika-Politik Italiens. Unter den tausenden Verletzten im Libanon gestern sollen besonders viele Kämpfer der von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz sein. Sie kämpft vom Libanon aus gegen Israel. Deshalb steht jetzt die Vermutung im Raum, dass Israel den Angriff gesteuert hat. Jetzt gibt es offenbar eine zweite Welle von Explosionen. Nina Amin in Kairo, was können Sie uns darüber sagen?
Ja, es soll am Nachmittag zur Explosion gekommen sein in verschiedenen Orten im Libanon. Einmal im Süden von Beirut bei einer Trauerfeier für Hisbollah-Kämpfer, die gestern aufgrund dieser Pager-Explosion gestorben sind. Da sollen jetzt diesmal Walkie-Talkies explodiert worden sein. Und wir hören von verschiedenen Explosionen dieser Walkie-Talkies im Land. 300 Menschen sollen dabei verletzt worden sein. Es gibt auch wohl mehrere Todesfälle. Und das ist alles so ein bisschen nach demselben Muster wie gestern, alles zeitgleich explodiert. Also das scheint ungefähr dieselbe Handschrift zu sein.
Insofern geht man im Libanon jetzt von einem Zusammenhang aus zwischen dem, was wir heute an Berichten haben, und der Welle an Explosionen gestern.
Ich denke schon, ja. Also das wird hier verurteilt für Libanon, für die libanesische Regierung und für die Hisbollah natürlich sowieso. Steht klar, dass Israel hinter diesen konzentrierten Aktionen und Attacken ist. Das wird hier auch sehr, sehr scharf verurteilt, auch von der libanesischen Regierung, vor allem, weil halt auch unter den Opfern Zivilisten sind. Also es sind nicht nur Hisbollah-Kämpfer, sondern es sind auch Zivilisten. Gestern ist ein junges Mädchen auch verstorben. Also da ist ganz klar, der Libanon zeigt da mit dem Finger auf Israel und nicht nur der Libanon, sondern auch die arabischen Nachbarländer.
Die Hisbollah-Miliz hat ja gleich schon Vergeltungsanschläge angekündigt. Jetzt ist davon die Rede, dass es erste Vergeltungsschläge gibt. Wie sehen die aus?
Also das ist im Moment noch ein wenig undurchschaubar, was da genau passiert. Gestern war die Hisbollah, wie gesagt, sehr, sehr schnell dabei zu sagen, dafür wird Israel büßen. Das machen sie aber sowieso reflexartig immer sehr schnell. Morgen soll Hisbollah-Chef Nasrallah eine öffentliche Ansprache halten. Also er soll sich an seine Gefolgschaft wenden. Da wird man schauen müssen, was er dann genau sagt. In der Vergangenheit hat die Hisbollah das allerdings schon mehrmals angekündigt, dass jetzt wirklich der große Schlag gegen Israel kommt. Viel ist dann aber nicht gefolgt, weil die Hisbollah hat große und schwere Waffen, die sie aber noch nicht eingesetzt haben, weil bis jetzt immer das Ziel eher war, die Lage zu deeskalieren. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Hisbollah wirklich bis ins Mark getroffen wurde, also extrem geschwächt wurde durch diese Angriffe. Einmal, weil die Kommunikationskanäle jetzt gestört sind, also die Gerätschaften sind kaputt, Kommunikation ist schwer, und auch, weil es natürlich einen wahnsinnigen psychologischen Effekt hatte, diese Angriffswelle, bei der offenbar Israel die Botschaft verbreitet hat, wir können euch überall erreichen, auch in eurer Hosentasche und über eure Geräte.
Sie haben es schon erwähnt, auch die libanesische Regierung macht Israel für diese Welle an Explosionen, koordinierten Detonationen verantwortlich. Wie groß ist im Land jetzt die Sorge vor einem weiteren, möglicherweise auch größeren Angriff Israels in der nächsten Zeit?
Die Sorge ist schon sehr groß. Also der Libanon bereitet sich auf so einen Großangriff vor. Es ist ja auch so, dass das Land schon jetzt im totalen Chaos ist, weil die Versorgung der vielen tausenden Verletzten eine wirkliche Herausforderung ist. Also die Krankenhäuser sind vollkommen überlastet. Das hat auch der Gesundheitsminister des Libanons gesagt am Vormittag. Man ist einfach nicht auch dafür ausgestattet. Also dieses Land ist ja auch in einer schweren Finanzkrise richtig runtergewirtschaftet. Die medizinischen Einrichtungen haben kaum Personal, wenig Ausstattung, wenig Material. Und das alles fällt dem Libanon jetzt buchstäblich auf die Füße. Die Menschen können nicht mehr versorgt werden. Man bereitet sich aber jetzt auf diesen Großangriff vor, heißt es. Es werden schon Notlager aufgebaut, wo Menschen eventuell untergebracht werden können, sollten sie evakuiert werden. Man will Lebensmittelvorräte horten. Also das sind alles jetzt Vorbereitungen, die im Hintergrund laufen. Und man muss schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Stunden und Tagen weiterentwickelt.
Live aus Kairo, unsere Korrespondentin Nina Amin mit aktuellen Informationen. Vielen Dank dafür. 18 Uhr und 15 Minuten. Sie hören der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Geht es im Bundestag in Berlin gerecht zu, wenn die Vorsitzenden in Ausschüssen verteilt werden? Die AfD sieht sich in dieser Frage benachteiligt und ist deshalb vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Vergeblich. In den Augen der Karlsruher Richter hat die AfD kein Anrecht auf einen bestimmten Ausschussvorsitz und auch die Abwahl eines Ausschussvorsitzenden bewegt sich für das Gericht im Rahmen der demokratischen Spielregeln. Es betont vielmehr die Autonomie der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Die Einzelheiten im Bericht von Gudula Geuter.
Es sind zwei unterschiedliche Vorgänge, hinter denen die gleiche Frage steht. Kann die AfD verlangen, dass einer ihrer Abgeordneten den Vorsitz in Bundestagsausschüssen führt, auch wenn die Mehrheit der Ausschussmitglieder das nicht will? Die Antwort der Richter am Bundesverfassungsgericht fiel heute einstimmig aus. Nein, das kann sie nicht. Die Berichterstatterin in dem Verfahren, Christine Langenfeld, bei der Urteilsverkündung.
Ein Benennungsrecht der Fraktionen besteht nach Ansicht der Antragsgegner nicht. Diese Auslegung ist nicht evident sachwidrig.
Soll heißen, die Geschäftsordnung des Bundestages sieht zwar vor, dass die Ausschussvorsitze nach der Größe der Fraktionen vergeben werden. Das bedeutet aber nicht, dass diese Fraktionen, hier also die AfD, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende einfach bestimmen könnten. Ein Anlass für das Verfahren liegt in der vergangenen Legislaturperiode. Da hatte der Rechtsausschuss den AfD-Politiker Stefan Brandner erst gewählt. Der Vorsitz stand nach den Regeln der Geschäftsordnung der AfD zu, dann aber wieder abgewählt. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundestages. Brandner hatte sich vorher unter anderem in Zusammenhang mit dem Attentat auf die Synagoge in Halle in einer Weise geäußert, die die Ausschussmehrheit als unerträglich angesehen hatte. In der laufenden Legislaturperiode wären der AfD die Ausschüsse für Inneres, Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit zugekommen. Die Mehrheit wählte die AfD-Kandidaten aber nicht, mit der Folge, dass die Stellvertreter, drei Ampelpolitiker, kommissarisch die Ausschüsse führen. Nach Ansicht der AfD wäre schon der Akt der Wahl gar nicht nötig gewesen, denn auch in der Vergangenheit hatten die Ausschüsse meist darauf verzichtet. Die Verfassungsrichter befanden aber nun, wie der Bundestag seine Regeln auslegt, ist erst einmal seine Sache und eine Wahl anzusetzen könne durchaus sinnvoll sein. Christine Langenfeld zitiert.
In der Wahl drückt sich das Vertrauen der Ausschussmitglieder in den Vorsitz aus.
Und das könne zum Beispiel sinnvoll sein, um endlose Geschäftsordnungsdebatten zu vermeiden. Wenn aber gewählt werde, dann richtig, mit offenem Ergebnis.
Mit einer freien Wahl wäre es unvereinbar, wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte.
Dabei spielt eine Rolle, dass die Verfassungsrichter den Ausschussvorsitz als vor allem organisatorische und repräsentative Aufgabe ansehen. Bei der eigentlichen inhaltlichen Arbeit im Ausschuss müssten alle Fraktionen entsprechend ihrem Gewicht mitreden können. Aber das sei der Fall. Auch darüber hinaus dürfe die Mehrheit, das zitierte die Vorsitzende des Senats Doris König, das Recht auf Gleichheit der einzelnen Abgeordneten nicht leerlaufen lassen. Da es hier aber nur um Organisatorisches geht, bleibt dem Bundestag ein weiter Spielraum, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Ein schwarzer Tag für den Parlamentarismus, so kommentierte Stefan Brandner das Urteil und er fügte hinzu, die heutigen Mehrheiten müssten sich an diesem Urteil messen lassen, wenn sie einmal in der Minderheit seien. Aus seiner Fraktion hieß es, man werde prüfen, ob die Geschäftsordnung des Bundestages, gemeint ist, im Sinn der AfD, geändert werden sollte. Genau andersherum kündigte Johannes Fechner, SPD, an, diese Geschäftsordnung im Sinn des Urteils zu ergänzen. Aus der Ampel kommt Zustimmung. Demokratie ist, wenn ich keinen Rechtsextremen wählen will, muss ich das auch nicht, so etwa Till Steffen von den Grünen. Die kommissarischen Vorsitzenden der drei Ausschüsse, Lars Castellucci von der SPD, Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen und Christoph Hoffmann, FDP, sehen den Bundestag gestärkt. Und Thorsten Frey, CDU, forderte die AfD auf, ihre selbstgewählte Opferrolle abzulegen.
Informationen von Gudula Geuter aus Berlin. Gerade erst ist die K-Frage in der Union geklärt. Da tut sich schon eine weitere Frage auf. Wie wird es Friedrich Merz als CDU-Chef und auserkorener Kanzlerkandidat wohl im Fall der Fälle mit den Grünen als möglichem Regierungspartner halten? Das Dilemma: In einigen Ländern halten die Verantwortlichen große Stücke auf die Partei als Regierungspartner. Aus München dagegen kommt ein kategorisches Nein. Aus Berlin dazu Steffen Wurzel.
Bei der Kanzlerkandidatenfrage haben es CDU und CSU mit der Geschlossenheit hingekriegt. Bei der zweiten K-Frage, nämlich der Koalitionsfrage, hakt es noch. Während die bayerischen Christsozialen eine mögliche Koalition mit den Bündnisgrünen nach der nächsten Bundestagswahl Stand jetzt ausschließen, kommen aus der CDU ganz andere Töne. Zwei Deutschlandfunk-Interview-Ausschnitte aus den vergangenen 24 Stunden.
Wenn ich das bei uns erlebe, niemand will die Grünen in der Regierung haben. Niemand. Und die haben es jetzt auch 3 Jahre bewiesen, dass sie es einfach nicht können.
Punkt. Wir in Nordrhein-Westfalen regieren gut mit den Grünen und wir regieren auch in Baden-Württemberg gut mit den Grünen. Ich glaube, wir sollten jetzt keine Ausschlussritis betreiben. Über die Koalition wird nach der Wahl gesprochen und nicht vor der Wahl.
Die Vizevorsitzende der CSU, Dorothee Bär, und Serap Güler aus dem CDU-Bundesvorstand. Nicht nur in Gülers Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen bilden die Christdemokraten mit den Grünen Koalitionen. Auch in Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein regieren CDU und Grüne gemeinsam.
Wir beide stehen für erfolgreiche schwarz-grüne Koalition. Und wir zeigen auch, dass Schwarz-Grün gut zusammenarbeiten kann.
Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU. In Kiel traf er sich gestern mit seiner schwarz-grünen Landesregierung mit der aus Nordrhein-Westfalen zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Daniel Günther und sein Parteikollege Hendrik Wüst bekannten sich dabei ausdrücklich zu ihren Koalitionspartnern.
Das ist auch das, was wir ja heute mit dieser gemeinsamen Tagung auch zum Ausdruck bringen, dass wir auch in Themenbereichen wie innere Sicherheit, Migration zeigen, dass CDU und Grüne auch zu gemeinsamen Positionierungen kommen. Und das, glaube ich, eint auch viele in der Union, dass das eine Option ist.
Aus Sicht von Dorothee Bär sind Landesbündnisse allerdings nicht vergleichbar mit Koalitionen auf Bundesebene. Im Deutschlandfunk sagte die CSU-Vizevorsitzende:
Dass zwei Ministerpräsidenten jetzt auf Landesebene sagen, da läuft's, ja, okay. Aber das kann man natürlich nicht mit der Bundespartei vergleichen. Und deswegen müssen wir einen Wahlkampf machen, damit wir sie eben nicht brauchen danach.
Die CDU, CSU-Vize Dorobea im Beitrag von Steffen Wurzel aus Berlin. Wirklichkeitsfremd und wirtschaftsfeindlich, so finden etwa die Verbände der Arbeitgeber einen Grundsatz, den Arbeitsminister Hubertus Heil gerade in ein Gesetz gießen will. Demnach sollen Firmen, die für den Bund arbeiten, künftig verpflichtet werden, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tarifgehälter zu zahlen. Das Projekt des Sozialdemokraten kommt im Moment aber nicht recht vom Fleck. Einmal mehr kommt Widerstand vom eigenen Koalitionspartner, der FDP. Dazu der Bericht von Jörg Münchenberg.
In der Ampel droht neuer Streit, nachdem die FDP den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, zur Tariftreue offenbar erst einmal blockiert hat. Offiziell bestätigen wollte dies jedoch der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner heute nicht.
Richtig ist, dass das Tariftreuegesetz in der Bundesregierung beraten und abgestimmt wird. Und sobald der Vorgang abgeschlossen ist, berichten wir gerne darüber.
Laut einem Bericht der Funke Mediengruppe aber hat das FDP-geführte Finanzministerium eine geplante Verbändeanhörung zum Tariftreuegesetz erst einmal verhindert. Begründet wird dies mit der Forderung, dass die Unternehmen an anderer Stelle von bürokratischen Vorgaben entlastet werden müssten. Überraschend kommt der Vorstoß nicht. So hatten sich FDP-Wirtschaftspolitiker schon vorab kritisch geäußert. Jetzt legte der Mittelstandspolitiker der Liberalen Karl Julius Kronenberg nach. Das Tariftreuegesetz dürfe nicht zu neuer Bürokratie führen. Dieser Ansatz sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Bislang aber, so Kronenberg, werde der Gesetzentwurf diesem Anspruch nicht gerecht. Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sieht das Vorhaben kritisch. So sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem Deutschlandfunk:
Wir fordern die Bundesregierung auf, diesen Gesetzentwurf zurückzunehmen oder ihn sofort zu entwickeln, dass er für die Praxis taugt. Vieles aus dem Hause Heil taugt eben nichts. Und deswegen ist eine anständige Diskussion die Grundvoraussetzung, dass daraus ein möglicherweise gutes Gesetz wird. Wir begrüßen, dass die FDP hier ein Stoppschild gezeigt hat.
In der SPD wiederum sorgt der Vorstoß des Koalitionspartners für Verärgerung. Sie sei irritiert, lässt sich die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Maas zitieren. Es gehe um faire Wettbewerbsbedingungen, vor allem auch für Unternehmen, die ihre Leute ordentlich bezahlten. Ähnlich hatte sich auch Anfang des Monats der für das Gesetz verantwortliche Arbeitsminister geäußert.
Es ist ein ganz normales Verfahren. Wir haben im Koalitionsvertrag drin, dass wir ein Tariftreuegesetz wollen. Wir haben uns im Sommer verständigt, dass wir das Vergaberecht verändern wollen und auch Tariftreue kommen muss. Ich habe jetzt das Gesetz in die Ressortabstimmung gegeben, nach langen internen Beratungen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die fleißigen Menschen auch von ihrer Arbeit leben können. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Arbeit sich noch mehr lohnt. Dafür stehe ich.
Mit dem Tariftreuegesetz will Heil gerade Unternehmen mit Tarifverträgen stärker unterstützen. Demnach darf der Bund öffentliche Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die mindestens Tariflohn bezahlen. Dabei geht es um Ausschreibungen ab einer Schwelle von 25.000 Euro. Neben dem Mindestlohn umfassen die Vorgaben auch einen bezahlten Mindestjahresurlaub und Höchstarbeitszeiten. Ziel des geplanten Gesetzes ist es, Unternehmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen, die sich an keinen Tarifvertrag halten wollen. Zugleich will Heil sowohl die Tarifbindung als auch die Zugangsrechte von Gewerkschaften zu den Betrieben stärken.
Neuer Konflikt in der Ampelregierung. Das Tariftreuegesetz kommt im Moment nicht voran, Jürgen Münchenberg berichtete. Die meisten jungen Menschen in Deutschland schauen durchaus mit Zuversicht auf die kommenden Jahre. Auf diesen Befund folgt im aktuellen Kinder- und Jugendbericht im Auftrag von Familienministerin Lisa Paus allerdings eine wichtige Einschränkung. Das Vertrauen in die Zukunft hat insgesamt abgenommen. Stichworte dazu: Krieg, Klimawandel, Migration und die Nachwirkungen der Pandemie. Und auch das wird einmal mehr deutlich. Viele junge Menschen fühlen sich in Politik und Gesellschaft oft nicht gehört und viel zu wenig beteiligt. Mehr dazu im Bericht von Nadine Lindner.
Wie geht es Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Deutschland eigentlich im Moment? Der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung zeigt ein gemischtes Bild. Junge Menschen seien heute so vielfältig wie nie, zum Beispiel in Bezug auf religiöse Orientierung, sexuelle Identität, Migrationserfahrungen oder Armutsbetroffenheit. Aber es gibt auch eine wichtige Eigenschaft, auf die die grüne Familienministerin Lisa Paus bei der Vorstellung des Berichts in Berlin hinwies.
Gemeinsam ist den jungen Menschen vor allem eines: in einer Zeit, die allen sehr viel abverlangt, wünschen sie sich Orientierung und Sicherheit, um wirklich gut aufwachsen zu können. Ihr Blick in die Welt und auf ihr eigenes Leben fällt kritisch aus. Was wird werden in den nächsten 10 oder 20 Jahren?
Und wenn Politik da zu langsam oder intransparent sei, warnte Paus, könne das Jugendliche anfällig für vermeintlich einfache Lösungen machen. Sowohl bei den Europa- als auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hatte die AfD bei jungen Wählerinnen und Wählern stark zulegen können. In Deutschland leben rund 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Tendenz sinkend. Der demografische Wandel, die Alterung der Gesellschaft ist spürbar und damit nur ein Teil der vielen Krisen im Leben junger Menschen, die sich gegenseitig überlagern. Zu den Krisen zählen Kriege, der Klimawandel, globale Fluchtmigration, der Druck auf die Demokratie durch Extremisten, aber auch spürbare Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Karin Böllert, Vorsitzende der Berichtskommission.
Wir haben noch nie so viele junge Menschen gehabt, die sich einsam fühlen, auch nach wie vor einsam fühlen, weil dieses Alleingelassensein in der Corona-Pandemie für sie gefühlt erstmal kein Ende gefunden hat, weil sie viele soziale Kontakte verloren haben.
Der Kinder- und Jugendbericht erscheint etwa alle 2 Jahre, gefördert wird er durch die Bundesregierung. In der Methodik ist er keine klassische Befragung, sondern stützt sich auf bereits vorhandene Daten. Hinzu kommt der Austausch mit jungen Menschen selbst. Die Gespräche mit Kindern und Jugendlichen waren für diesen Bericht so intensiv wie nie. Man habe mit über 5000 jungen Menschen kommuniziert, wie Dominik Ringler vom Kompetenzzentrum Jugendbeteiligung in Brandenburg erläutert. Dafür habe man ein Workshop-Konzept entwickelt.
Und haben das über Fachkräfte vor Ort durchführen lassen. Und dadurch ist es uns gelungen, tatsächlich in verschiedene Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe vorzudringen. Wir haben beispielsweise Kita-Gruppen dadurch erreicht. Wir haben junge Menschen in Wohngruppen, in den Hilfen zur Erziehung erreicht. Wir haben junge, geflüchtete Menschen erreicht.
Die grüne Familienministerin Paus formulierte bei der Vorstellung des Berichts auch politische Ziele und Wünsche. So arbeite ihr Haus an einem nationalen Aktionsplan, der eine verbindliche und wirksame Beteiligung junger Menschen befördern solle. Außerdem warb Familienministerin Paus dafür, das Demokratiefördergesetz zu verabschieden. Damit sollen Projekte aus einer befristeten in eine unbefristete Finanzierung überführt werden. Dazu gibt es eine Einigung innerhalb der Bundesregierung. Der Gesetzentwurf hängt jedoch seit Monaten im Bundestag fest. Es gibt Widerstand innerhalb der Ampel. Auch aus einem großen Wurf bei der Kindergrundsicherung, einem grünen Herzensanliegen, ist bislang nichts geworden.
Nadine Lindner, bei uns dürften die Pegelstände vor allem entlang von Elbe und Oder in den nächsten Tagen weiter steigen. Mancherorts im Osten und Süden gibt es aber auch schon vorsichtige Entwarnung. Dramatisch bleibt die Hochwasserlage in Mittel- und Osteuropa zur Entwicklung in Polen. Informationen von Patricia Wern.
Das Hochwasser in Polen bewegt sich zunehmend in Richtung der Großstadt Breslau. Die Stadt Żagań am Fluss Bober steht bereits komplett unter Wasser und wurde evakuiert. Seit dem Mittag läuft auch Wasser nach Marszowice, ein Ort unweit von Breslau. Allerdings ist es nicht das Wasser der Oder, sondern des Flusses Bistrzyca. Noch sehen die Behörden keinen Grund zur Sorge, da das Wasser in die dort befestigten Polder fließt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will morgen nach Breslau reisen, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Denn morgen soll die Oder in Breslau ihren Höchststand erreichen. Zur aktuellen Lage sagte Breslaus Bürgermeister Sutryk wörtlich: Wenn wir gegen Naturgewalten kämpfen, die grundsätzlich unberechenbar sind, müssen wir uns auch auf die schlimmsten Szenarien vorbereiten. Derzeit sieht es aber nicht so aus, als würde es verheerend werden. Wenn sich die Situation aber ändert, werden wir entsprechend reagieren. In den sozialen Medien gibt es unterdessen immer mehr Falschmeldungen, sowohl zu den Opferzahlen, die weitaus höher sind als die der Behörden, als auch zur Zahl der Vermissten. Zwischenzeitlich war die Rede von mehr als 100 Vermissten in den Hochwassergebieten. Der Chef des Nationalen Polizeipräsidiums wies die Berichte aber umgehend zurück.
In Tschechien geht das Hochwasser inzwischen wieder zurück. Dort beginnen jetzt die Aufräumarbeiten. Marianne Alweis.
In vielen überfluteten Gebieten in Tschechien ist das Wasser abgeflossen. Die massiven Schäden werden sichtbar. Überschwemmungen gab es fast in ganz Tschechien. Am dramatischsten ist die Lage im Nordosten des Landes, wo es in den Bergregionen besonders heftig geregnet und gestürmt hat. Häuser, Straßen und Brücken sind zerstört. Noch immer sind tausende Haushalte ohne Strom, Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten, Menschen in Notunterkünften. Bei der Räumung und Reparatur unterstützt inzwischen die Armee. Tschechien wandte sich an die EU mit der Bitte um 15.000 Bautrockner. 8.000 eigene Geräte werden verteilt oder sind schon im Einsatz. Die höchste Hochwasseralarmstufe gilt noch an 25 Stellen im ganzen Land, besonders im Süden. Auch die Pegel der Elbe hinter dem Zusammenfluss mit der Moldau steigen weiter. In Usti nad Labem und Jitschin an der Grenze zu Sachsen werden die Spitzen heute erwartet. Dort sollen Sandsäcke und mobile Barrieren die Wohngebiete schützen. Bisher sind nur Uferflächen unter Führung oder Spielplätze überflutet. Die Einsatzkräfte rechnen nicht mit Evakuierungen. Der tschechische Präsident Petr Pavel ist zu Besuch im Hochwassergebiet. Die Regierung bereitet weitere Nothilfen vor. Am Freitag und Samstag stehen in Tschechien Regionalwahlen an. In zerstörten Städten sollen dabei Feuerwehrleute helfen.
Vergangene Woche erst hat der Tech-Gigant Google vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage kassiert. Die Richter bestätigten eine Strafe der EU-Kommission in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Dabei ging es um den Preisvergleichsdienst des Konzerns. Im Streit um eine andere Wettbewerbsstrafe hat Google vor dem Gericht jetzt allerdings einen Sieg errungen. Die Einzelheiten im Bericht von Katrin Schmidt.
Diese Runde ging klar an Google, so die Botschaft in den Worten einer der Richter am Gericht der EU.
Case T334, Google LLC, Alphabet Incorporated versus European Commission.
Und diese EU-Kommission hatte nun das Nachsehen. Sie habe, so das Urteil, nicht ausreichend belegt, dass Google womöglich seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt habe, wenn es um das Riesengeschäft mit der Online-Werbung geht. Also mit den Anzeigen, die allen Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden, je nachdem, welchen Suchbegriff sie eingeben. Vor allem auf der eigenen Seite von Google, aber auch, und darum geht's, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bei der Verkündung 2019, Google hat auch ein Geschäft mit der Vermittlung von Werbeflächen auf anderen Websites, etwa von Zeitungen oder Blogs oder Reisewebsites. Und die bekommen dann auch die Google-Anzeigenbox. Das entsprechende Google-Programm dahinter heißt AdSense for Search. Andere Internetseiten können damit also Google-Suchmasken bei sich einbinden. Google ist in diesem Fall eine Art Broker für Online-Werbung, so Kommissarin Westerjahr, und zwar mit Abstand der größte, der mindestens 70% des Online-Werbemarkts in Europa dominiert.
Competition should be possible in this market.
Aber Wettbewerb sollte trotzdem möglich sein. Verschiedene Websites können verschiedene Broker verwenden und darin haben sie auch ein wirtschaftliches Interesse. Wir haben aber festgestellt, dass Google seine Marktmacht missbraucht und Websites davon abhält, andere Broker zu verwenden.
Stop websites using brokers other than the AdSense platform.
Soweit die Annahme der Kommission. Aber, das sagen die europäischen Richter heute, die Daten, die die Kommission aus den 200 Untersuchungen von Verträgen von Google mit Partnern vorgelegt hat, reichen nicht aus. Die EU-Kommission kann nun aber gegen das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgehen. Vor diesem höchsten europäischen Gericht hatte Google wiederum erst vergangene Woche eine Niederlage hinnehmen müssen. Eine 2,4 Milliarden Euro Strafe der Kommission gegen Google wegen unlauterer Praktiken beim Preisvergleichsdienst Google Shopping wurde für rechtmäßig erklärt. Einer von vielen Streitfällen zwischen Brüssel und dem amerikanischen Konzern, die sich immer um die Frage drehen, missbraucht Google seine marktbeherrschende Stellung zum Nachteil von Wettbewerbern und am Ende auch zum Nachteil der europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher. EU-Kommissarin Vestager.
For me, the most important thing here is to enable user choice.
Für mich ist das Wichtigste hier, dass wir die Wahl haben. Denn ich denke, die Möglichkeit zu wählen gibt Nutzern das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Wir in Europa sollten das Prinzip verfolgen, dass der Markt den Verbrauchern dient und nicht umgekehrt. Auswahl und Kontrolle. Darum geht's. Und ich hoffe, dass wir dies mit all unseren Untersuchungen gefördert haben. Insgesamt haben die Wettbewerbshüter der EU-Kommission in genau diesem Sinne Google in den vergangenen Jahren mit mehreren Strafen überzogen, in der Höhe von zusammen gut 8 Milliarden Euro.
Katrin Schmidt. Internationalen Ermittlern ist es offenbar gelungen, eine Kommunikationsplattform des internationalen Verbrechens auszuschalten. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol wurde sie für eine ganze Reihe von schweren Verbrechen genutzt, für Drogenhandel, Geldwäsche und Gewalttaten. Mehr von Andreas Meyer-Feist.
Es ist erst der Anfang, warnte Europol-Chefin Catherine de Bolle in Den Haag. Wir werden gemeinsam die organisierte Kriminalität bekämpfen, wo immer sie aktiv ist.
This operation is part of our ongoing commitment to tackling organized crime wherever it operates.
Vorausgegangen war eine gemeinsame Aktion von Polizeibehörden aus 9 Staaten, beteiligt neben Europol auch die US-Bundespolizei und Sicherheitsbehörden aus Australien. Etwas überrascht soll der 32-Jährige gewesen sein, als die Polizei gestern die Wohnung seiner Eltern stürmte, in der er lebte. Der Computerfreak soll eine Art WhatsApp für Kriminelle entwickelt haben mit dem bezeichnenden Namen Ghost. Hunderte Käufer glaubten dem Versprechen einer perfekten Verschlüsselung. Die App konnte nur über modifizierte Smartphones abgerufen werden. Gebühr 1.600 Euro für 6 Monate. Nutzer mussten sich zu einem unbefristeten Abo verpflichten. Die französische Polizei hatte den Server in Australien lokalisiert. Europol nutzte ein Update, um sich aufzuschalten, und las über Jahre hinweg heimlich mit. In dieser Zeit konnten unter anderem 50 Morde, die über die App in Auftrag gegeben und organisiert werden sollten, von der Polizei verhindert werden. Ein Drogenlabor wurde ausgehoben, Waffen, Drogen und Bargeld in Millionenhöhe wurden beschlagnahmt. Mehr als 40 Verdächtige wurden gestern und heute verhaftet.
We've shown that when we pool resources, there's nowhere for these criminals to hide.
Kriminelle Netzwerke, egal wie verborgen sie sind, können sich unserer gemeinsamen Bemühungen nicht entziehen, erklärte Europol-Chefin Catherine de Bolle. Der Verhaftete habe nur gut verdienen wollen, erklärte David McLean von der australischen Polizei. Die Ermittler hätten schnell zugreifen müssen. Innerhalb von 30 Sekunden konnten alle Geräte gesichert werden, mit Spuren nach Europa, Asien und in den Nahen Osten. Die Grenzenlosigkeit der organisierten Kriminalität sei nach wie vor eine große Herausforderung.
Borderless nature of organized crime is a challenge.
Vor 3 Jahren führte ein ähnliches Netzwerk namens ANOM zu 800 Festnahmen weltweit. Die Verhafteten ahnten nicht, dass das Netzwerk vom FBI entwickelt und undercover in der Szene verbreitet wurde, um alles mitzulesen. Polizeibehörden aus den USA und aus Europa konnten dadurch rund 27 Millionen Nachrichten entschlüsseln.
Such platforms have an outsized impact on facilitating criminal activity around the world.
Derartige Plattformen erleichterten in erheblichem Maß kriminelle Aktivitäten auf der ganzen Welt, erklärte Grandon Dunford von der US-Bundespolizei. Nachdem ANOM enttarnt wurde, hätte Ghost die Lücke gefüllt.
What we have seen is now that the landscape is much more fragmented.
Die verschlüsselte Kommunikation werde zunehmend fragmentiert, nachdem andere Dienste gestört oder abgeschaltet wurden, erklärte Europol-Ermittler Jean-Philippe Lecouf. Kriminelle diversifizieren ihre Methoden im Internet. Sie nutzen neue und kleinere Anbieter, die schnell gewechselt werden. Europol kündigte in diesem Zusammenhang neue Enthüllungen in den kommenden Monaten an.
Andreas Meyer-Fahr ist am Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Jasper Barenberg.